Hoffnung und Horror in diesen Tagen im Gazastreifen, sie liegen so nah beieinander. Auch in Israel. Erst war Bewegung in die Gespräche um eine Waffenruhe und einen Geiselaustausch gekommen. Dann wieder nicht. Und die israelische Armee wirft Flugblätter ab mit der Aufforderung an die Bewohner, Rafah zu verlassen. Fliegt Luftangriffe. Die Operation wird fortgesetzt. Was heißt das für die Millionen Zivilisten? Was für die Geiseln? Wir sprechen darüber heute mit dem ehemaligen, ja, Sie werden sich wundern, israelischen Militärsprecher Aryeh Sharus Shalikar und unserem Politikredakteur Alexander Haneke. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Dienstag, den 7. Mai, haben wir heute mitgearbeitet, haben David Brucklacher und Kati Schneider. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir fangen mal an, ganz wahrheitsgemäß und transparent, als wir heute Morgen in der Redaktionssitzung überlegt haben, mit wem wir heute alles über die aktuelle Situation in Israel, Palästina sprechen könnten. Da war klar, ja, geplante Offensive in Rafah, Aufforderung zur Evakuierung der Bevölkerung als Indiz für einen baldigen Einsatz, humanitäre Lösungen für die vielen Menschen, viel internationale Kritik, vor allem ja und immer deutlicher vom engsten israelischen Verbündeten, den USA. Da haben wir gedacht, wäre doch gut, uns vom deutschen Gesicht der israelischen Armee, Aryeh Sharus Shalikar, erklären zu lassen, wie das alles vonstatten gehen soll. Ja, und dann schreibt uns Shalikar, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich häufig in der Tagesschau, im Heute-Journal, auf zig anderen Kanälen, im Zweifel auch in seinem eigenen Podcast schon oft gesehen und gehört haben, zurück. Wir können gerne reden, aber ich bin gar nicht mehr Sprecher des israelischen Militärs, sondern ab sofort nur ehemaliger Sprecher und jetzt Schriftsteller und Podcaster. Interessiert uns natürlich genauso, vielleicht sogar noch mehr, und wir müssen fragen, was da los ist. Hallo, Herr Shalikar.
Shalom aus Israel, hallo.
Shalom nach Israel. Ja, Herr Shalikar, Sie waren in den deutschen Medien, man kann sagen, seit dem 7. Oktober das Gesicht der israelischen Armee. Seit wann sind Sie es nicht mehr?
Ich bin am 7. Oktober reaktiviert worden als Reservist. Bin ab dem 7. Oktober dann offizieller Sprecher gewesen auf Deutsch, auf Englisch, Türkisch und Persisch.
Ja.
Und habe dann am 1. Mai die Uniform wieder abgelegt, nach 7 Monaten im Dienst, und bin jetzt wieder normaler Zivilist.
Ja, einfach so, von einem Tag auf den anderen. Wie ist das passiert?
Naja, also für fleißige Hörer meines Podcasts, ich habe im Januar und Februar schon angefangen zu sagen, dass es irgendwann mal an der Zeit ist, dass ich wieder in mein Normales, was auch immer normal bedeutet, ja, in dieser Situation. Aber irgendwann muss man ja den Reservedienst beenden, weil ich bin ja nur einberufen worden in den ersten Monaten, und ein bisschen in dieser Notsituation zu helfen, und irgendwann nach 7 Monaten ist aber auch genug.
Würden Sie mir verzeihen, wenn ich sage, ein bisschen seltsam, dass das in dieser Phase des Krieges plötzlich zu Ende geht, obwohl Sie ja wirklich als Gesicht der israelischen Armee in den deutschen Medien so richtig eingeführt waren?
Naja, es wirkt eventuell seltsam, wenn man halt wenig mit Armee und mit Reserve, die sind überhaupt mit der Situation hier in Israel zu tun hat. Aber hier in Israel, von all den Reservisten, die eingerufen wurden, knapp 400.000 in den ersten Wochen, war ich einer der letzten Reservisten, die bis Ende April durchgezogen haben.
Mhm.
Und irgendwann will auch dein Arbeitgeber und deine Familie, dass du wieder ins normale Leben zurücktrittst. Aber das soll nichts bedeuten, weil wenn es morgen oder übermorgen irgendwie drunter und drüber gehen sollte, angenommen, ob in Rafah oder eventuell im Libanon oder an anderen Orten, dann eventuell muss ich die Uniform wieder anziehen. Das kann ratzfatz gehen.
Ja. Sehen Sie denn jetzt die weltweit gerade so viel diskutierte Rafah-Offensive mit anderen Augen, ohne diese ganz offizielle Militärfunktion, oder sehen Sie es weiterhin genauso?
Also die Offensive bzw. ein Einsatz hat ja schon begonnen. Und zwar gestern in den Morgenstunden wurden ja die Menschen in Ost-Rafah, also ungefähr 100.000 Menschen, aufgefordert zu evakuieren nach Al-Muazi, also in die humanitäre Zone. Und in diesem Bereich ist die israelische Armee auch teilweise schon vorgerückt, auch an den Grenzübergang Rafah. Da ist die israelische Armee jetzt auch schon vor Ort. Muss aber nicht heißen, dass es unbedingt so weitergehen muss. Ja, es liegt jetzt wirklich in den Händen der Terrorführung der Hamas, ob man jetzt einlenkt und wirklich auch mal ernst wird, oder ob man nach wie vor alle leiden lässt für die eigenen Machtinteressen. Mit allen Leiden meine ich die Geiseln, die Familien der Geiseln, ganz Israel und auch die Palästinenser am Gazastreifen, die natürlich auch in einer Art Geiselschaft der Hamas sich befinden.
Woher wissen Sie denn so genau oder die israelische Armee so genau, dass die Hamas sich in Rafah versteckt?
Naja, also es ist Rafah von vornherein ist natürlich eine der drei großen Städte im Gazastreifen.
Im Süden, ja.
Eine Stadt im Süden, genau. Und außer Gaza City und Khan Yunis ist Rafah die dritte größte Hamas-Hochburg mit 4 ganzen Bataillonen der Hamas und auch islamischer Dschihad vor Ort. Hinzu kommen Tausende von Terroristen, die in den letzten Monaten aus dem Nordteil und dem zentralen Gazastreifen getarnt als Zivilisten überall, wo die israelische Armee vorgegangen ist, den humanitären Korridor genutzt haben, um sich in Rafah niederzulassen. Ja. Und deshalb ist Rafah natürlich ein Ort, wo es nicht nur sehr viele Terroristen gibt, auch Zivilisten und höchstwahrscheinlich auch nicht wenige Geiseln.
Ich meine, ich bin natürlich kein Experte und auch nicht beim Militär. Meine erste Reaktion war jetzt sofort, naja, wenn die Menschen in Rafah, die Zivilisten, die Familien, Kinder evakuiert werden, dann wären die Terroristen der Hamas doch dumm, wenn sie da nicht einfach mitgehen würden. Also ich meine, die werden doch nicht einfach da bleiben als einfache Zielscheiben, oder?
Ja, größtenteils stimmt das. Und genau das haben sie auch im Norden gemacht, wo sie dann in der Deckung der Zivilisten mitgelaufen sind und sich in Schutz gebracht haben. Aber, und das ist ein großes Aber, im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, jeden Terrorkopf, jeden Bataillonskommandeur und seine Terroristen in seiner Terrorzelle zu erwischen, sondern in erster Linie geht es ja darum, dass man ihre Infrastruktur so heftig zerstört und eliminiert, damit meine ich, alle möglichen Kommandozentralen, alle möglichen Terroreingänge, also Tunneleingänge, alle möglichen Beobachtungsstützpunkte, Waffendepots, Raketenindustrien, also alles, was sie sich angerüstet und angebaut haben in den letzten Jahren, das ist natürlich primäres Ziel, weil wir natürlich wissen, Terroristen, die man heute außer Gefecht setzt, morgen leider wachsen schon wieder die nächsten nach. Also das ist auf Langzeit nicht die Lösung.
Gut, aber die Waffen könnte man dann möglicherweise erwischen, weil die könnten ja dann schlecht als Zivilisten verkleidet auch mitnehmen. Gut, wie es mit den unterirdischen Tunnelsystemen aussieht, weiß wahrscheinlich keiner. Aber Sie haben auch die Vermutung, es könnte durchaus sein, dass die immer noch ja 133 Geiseln sich in diesem Gebiet befinden könnten?
132 mittlerweile, wovon einige Dutzend definitiv leider nicht mehr am Leben sind, die am 7. Oktober schon als Leichen entführt wurden. Und die Hoffnung ist natürlich, dass ungefähr die Hälfte, wenn nicht mehr, hoffentlich noch am Leben sind und wie sie rausbekommen werden. Und es gibt dafür halt wirklich nur einen Weg beziehungsweise eineinhalb Wege. Der eine Weg ist natürlich über militärischen Einsatz, die mit eigenen Händen aus den Terrortunneln rauszubekommen. Mhm. Das ist uns leider nur zweimal geglückt. Und der andere Weg, den wir natürlich auch seit Monaten versuchen, ist natürlich militärischen Druck so stark aufzubauen und so realistisch aufzubauen, dass die Gegenseite die Hamas-Terrorführung einlenkt und sagt, okay, wir verstehen, wir lassen jetzt die Geiseln raus, weil wir wollen nicht, dass die Menschen im Gazastreifen weiter leiden und so weiter und so fort. Machen sie leider aber nicht.
Nun ist es trotzdem so, lieber Herr Schalika, ich kann es Ihnen nicht ersparen, dass inzwischen selbst die engsten Verbündeten Israels, die USA, auch Deutschland heute in Form des Auswärtigen Amtes extrem warnen vor den humanitären Folgen für die mehr als 1 Million Zivilisten, die sich in Rafah befinden, die ja auch aus dem Norden oder aus der Mitte des Gazastreifens dahin geflohen sind. Ich meine, die können ja in großen Teilen auch nichts für diesen unfassbaren Terroranschlag, den wir auf gar keinen Fall vergessen wollen, am 7. Oktober. Aber wie nehmen Sie diese international ja durchaus wachsende Kritik wahr?
Ich sehe die Problematik seit vielen Monaten und die Kritik allgemein an der israelischen Regierung und Politik, die ist am lautesten nicht an der Columbia University, sondern in Israel selbst. Wir brauchen hier keine Studenten, die irgendwie dort aufgestattet werden. Und eigentlich in der Regel, und das belegen natürlich auch alle möglichen Videomaterial, was ich auch gesehen habe, oft haben die überhaupt keine Ahnung, wie der Gazastreifen aussieht, wo der Gazastreifen liegt, was genau eigentlich dort passiert, haben sich ihr ganzes Leben damit eigentlich nicht beschäftigt und sind aus irgendwelchen Gründen jetzt unterwegs und schreien, from the river to the sea, Palestine will be free, was ein Aufruf an Völkermord an die Juden ist, nichts anderes. Gestern haben wir gesehen, gab es sogar eine pro-palästinensische Kundgebung vor Auschwitz. Ja, und das ist doch, also da denkt man sich auch, was geht in deren Köpfen vor? Ja, da werden sehr viele Dinge durcheinander gebracht und das ist mittlerweile gar nicht mehr groß, das kann man eigentlich gar nicht mehr groß verstehen, was auch bei den Studenten, die ja angeblich auch auf Elite-Universitäten unterwegs sind. Ich selber habe auch mal an der HU und FU studiert in Berlin. Ja. Das ist wirklich traurig, dass die im Endeffekt teilweise verblendet, Täter-Opfer-Umkehr, Ursache-Wirkung, die Geiseln werden an den Rand gestellt, Hamas wird ausgeblendet, wird aus linken Gruppierungen teilweise sogar als Freiheitsorganisation oder Widerstandsorganisation betitelt. Und das im Endeffekt spielt ja absolut nicht den Menschen im Gazastreifen in die Hände, weil sie leiden ja am meisten unter dieser Diktatur.
Ich meine, Sie sagen es ja gerade, die Kritik in Israel ist auch groß. Da brauchen Sie gar nicht nach USA oder nach Berlin zu schauen. Verstehen Sie Kritik an Netanyahu oder müssen Sie da auch als Militärsprecher komplett hinterstehen?
Nee, ich bin ja nicht mal Militärsprecher und ich selber bin ja selber persönlich der Meinung, das ist meine wirkliche Meinung, auch vom ersten Tag an, auch als Militärsprecher, dass alle hier in Israel, sei es in der Armee, in der Politik, im Verteidigungsministerium, in den Sicherheitsdiensten, Geheimdiensten, wer auch immer am 7. Oktober versagt hat, muss nach Hause gehen.
Ja.
Es kann, und damit Israel, damit das jüdische Volk, damit unsere Kinder in die Zukunft schauen können und Vertrauen zurückgewinnen ans Land, an die Institutionen, müssen all diejenigen, die am 7. Oktober versagt haben, müssen irgendwann so früh wie möglich zur Seite treten.
Gehört Netanyahu dazu, Herr Schalika?
Meiner persönlichen Meinung gehören alle dazu, die in der Politik was zu sagen hatten am 7. Oktober, die in der Armee was zu sagen hatten, die in den Geheimdiensten was zu sagen hatten. All diejenigen, die beauftragt waren mit dem Schutz unserer Brüder und Schwestern, Mütter und Väter, all diejenigen, die ermordet wurden, entführt wurden, vergewaltigt wurden. Das alles ist eine tiefe Wunde hier im Volk und im Staat, eine Wunde, die Jahrzehnte noch bleiben wird. Eine Wunde, die seit dem Holocaust, die relativ geschlossen langsam wurde, die sich am 7. Oktober wieder geöffnet hat.
Ja, haben Sie keine Angst, wenn Sie jetzt im Staatsdienst sind und Netanyahu sich unser Interview auf Hebräisch übersetzen lässt, dass Sie da schnell wieder rausfliegen, wenn Sie da so hart Kritik an dem üben?
Nö, also ich bin da stark genug und sicher genug, dass ich Dinge sagen kann, so wie ich sagen kann. Ich habe ja, wie gesagt, die Kritik nicht nur an ihn geäußert, sondern allgemein an alle, die in der Politik, in der Armee, in den Sicherheitsdiensten, also komplett alle, die am 7. Oktober etwas zu sagen hatten. Und deshalb denke ich, ist das auch die Meinung eines Großteils des Staates Israel. Und da stehe ich auch mit dabei.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Schalika. Ihren Podcast verlinke ich bei uns in den Shownotes. Jeder, der da interessiert ist, mag da sehr, sehr gerne reinhören. Vielen Dank. Beste Grüße, Shalom nach Israel.
Ich danke auch. Alles Gute. Tschüss.
So, nochmal kurz die Bitte um Entschuldigung für den etwas schwierigen Empfang und damit ja Ton für Sie beim Gespräch mit Schalika. Man hat sie im Hintergrund auch mal hupen gehört. Ich verspreche, jetzt wird's besser, denn der Kollege Alexander Haneke aus unserer Politikredaktion, der sitzt mir im Studio gegenüber. Der vertritt nämlich gerade den Kollegen Christian Meyer, der nach 7 Monaten Krieg und Dauereinsatz für die FAZ mal ein paar Tage Auszeit verdient hat. Hallo Alexander.
Ja, hallo Andreas.
Wie ist das jetzt mit den Verhandlungen? Eigentlich sollte es ja um eine Feuerpause gehen. Erst hieß es, die Hamas stimmt nicht zu, dann wiederum stimmen die doch wohl zu, dann wieder Israel nicht. Wie ist der aktuelle Stand?
Ja, der aktuelle Stand ist im Prinzip der von gestern Abend jetzt wieder, dass die Verhandlungen gehen ja seit Wochen und Monaten schon. Gestern Abend kam dann plötzlich von der Hamas die Zusage, dass sie eben dem Vorschlag zustimmen. Die,
überraschend, ne?
Überraschend. Für mich war das durchaus überraschend, dass es jetzt plötzlich kam. In Rafah haben die Leute schon angefangen zu feiern, hieß es. Und dann kam aber von den Israelis erst die Aussage so, welchem Vorschlag überhaupt, weil der, das, was sie zugestimmt hatten, wohl nicht genau dem jetzt entsprach, was die Israelis selbst formuliert hatten. Und dann kam eben der Punkt, an dem Israel, dass diese Militäroperation in Rafah, die sie offenbar schon vorbereitet hatten, dann auch über Nacht durchgezogen haben. Der Stand ist jetzt der, dass dieser Vermittlungsvorschlag offenbar von den Amerikanern mitformuliert wurde. Ach, ja. Und es soll, das hört man jetzt aus vielen Quellen, ungefähr so aussehen, dass 33 Geiseln aus den Händen der Hamas freigelassen werden für eine Waffenruhe von 6 Wochen erstmal. Oh, ja. Aber da gibt es erstens noch viele Details. Es ist zum Beispiel immer nicht ganz klar, sind das jetzt wirklich 33 lebende Menschen oder werden da auch Leichname von getöteten Geiseln mit eingezählt. Also es stecken offenbar noch viele, ja, der Teufel steckt noch in vielen Details.
Absolut. Also wir müssen uns wohl auf eine Offensive in Rafah einstellen, wie es ja auch gerade Aryeh Sharushalika angedeutet hat. Da ist von auszugehen. Ne?
Das ist nach der letzten Nacht so einfach jetzt nicht zu sagen, weil das, was die Israelis gemacht haben, war eine begrenzte Operation, haben sie selber so gesagt. Und es ging jetzt primär darum, diesen Grenzübergang einzunehmen und die Gegend da drumherum, wohl so ein Höhenzug, der direkt da in der Nähe ist, von dem aus man eben diese Grenze kontrollieren kann. Es ging jetzt, so wurde es gesagt, vor allem darum, dass aus der Gegend eben jetzt am Sonntag der Übergang Kerem Shalom beschossen worden war und da eben 4 israelische Soldaten getötet worden sind.
4 wohl, ne? Ja.
Das war jetzt erstmal die unmittelbare Reaktion darauf. Es ist so ein bisschen so ein sukzessives Nähern an Rafah. Wir sind jetzt noch weit davon entfernt, dass die israelische Armee wirklich in die Stadt reingeht und gerade eben in diese Gegenden auf der anderen Seite der Stadt in Richtung Meer, wo diese riesigen, großen Flüchtlingslager sind, diese Zeltstädte, die man auf Satellitenbildern auch sehr gut sehen kann.
Also ich meine, Shalika sagt, es würden bei einer Offensive, er geht ja davon aus, genug Auffanglager zur Verfügung stehen für die Menschen. Ist das wirklich so? Wenn die da raus müssen, was wissen wir darüber? Also es kann ja fast gar nicht sein, ne? Wenn da Millionen Menschen...
Ja, es ist so, dass Israel jetzt nochmal eine noch größere Schutzzone ausgewiesen hat, die dann nördlich von Rafah, also bis nach Khan Yunis rauf geht und sich da so die Küste entlang streckt. Das heißt, flächenmäßig ist eine Schutzzone, die groß genug ist, in der diese Zeltstädte Platz hätten, aber von der ganzen Logistik, von der Infrastruktur, von der Versorgung mit Wasser, mit Abwasserentsorgung, so, ja. Es ist, sagen alle Hilfsorganisationen einmütig, dass es vollkommen möglich ist, da jetzt über 1 Million Menschen kurzfristig unterzubringen. Das ist ja eine Stadt größer als Frankfurt.
Absolut. Ich meine, aus Washington hören wir jetzt wieder das Stichwort Kritik an Israel, dass eben Israel den USA noch keinen glaubwürdigen Plan vorgelegt haben soll, um die Zivilisten wirklich zu schützen. Alexander, ist das jetzt vielleicht der Moment, an dem Netanyahu riskiert, seinen wirklich wichtigsten Unterstützer, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, zu vergrätzen oder vielleicht gar zu verlieren?
Ja, an dem Punkt ist Netanyahu ja eigentlich schon seit Monaten, seit eben die Kritik an ihm gewachsen ist, weil eben immer mehr Leute von außen sagen, dass was die israelische Armee da macht, teilweise nicht mehr verhältnismäßig ist und vor allem, dass viel zu wenig getan wird, um die Zivilbevölkerung zu schützen und sie mit zumindest den nötigsten Hilfsgütern zu versorgen. Das heißt, Netanyahu ist die ganze Zeit auf diesem schmalen Grat bewegt er sich, dass er auf der einen Seite seine rechtsextremen Koalitionspartner hat, die noch eine noch härtere Gangart von ihm wollen. Auf der anderen Seite hat er die internationalen, seine letzten Verbündeten, also vor allem die Amerikaner und ich denke nicht, dass er da wirklich langfristig strategisch denkt, sondern von Tag zu Tag, wie weit er noch gehen kann. Und er redet ja schon seit Monaten von dieser finalen Bodenoffensive auf Rafah. Wie die genau aussehen wird, ist für mich noch offen. Also er muss das machen, er sagt selber, oder aus seinem Umfeld heißt es, dass er eben dadurch auch den Druck auf die Hamas aufrechterhält. Das sagt er auch immer wieder, dass er die Hamas dadurch durch zu größeren Zugeständnissen zwingt. Er muss es aber auch für seine Wählerbasis gerade am rechten Rand machen. Und natürlich, man muss immer mit bedenken, dass es ja schon ein legitimes Ziel ist, dass Israel die Hamas, die eine ständige Bedrohung für Israel darstellt, die selbst heute wieder zwei Raketen auf Israel abgeschossen hat, dass man die militärisch besiegen will. Die Frage ist nur, ob das durch diese Offensive funktionieren wird und wie hoch der Preis dafür ist.
Absolut. Die Höhe des Preises wird ja ohnehin weltweit diskutiert, politisch, rechtlich, moralisch, ob Israels Reaktion und eben auch das militärische Vorgehen in Ordnung ist. Alexander, letzte Frage. Verhandlungen zwischen Hamas, wir haben gerade, du hast selber gesagt, überraschend kam da überhaupt was. Geht das jetzt noch weiter? Was erwartest du da in den nächsten Tagen? In Ägypten wird möglicherweise
Zünglein
an der Waage.
Ja, es kann jetzt jederzeit dazu kommen. Ich hoffe sehr, dass es bald sein wird. Das Problem ist immer noch so ein bisschen an diesem ganzen Verhandlungskonzept. Das sind ja indirekte Verhandlungen, an denen noch nicht mal Israel mit Hamas, Funktionären am Tisch sitzt. Das läuft alles über irgendwelche Vermittler, über Katar, jetzt auch die Ägypter, die Amerikaner sind mit im Spiel. Und dann kommt dann nochmal hinzu, dass die Leute, mit denen die Vermittler dann wiederum reden von der Hamas, das ist das Politbüro, die in Katar sitzen, die sehr, sehr weit weg sind von jetzt dieser militärischen Führung um Sinwar, die irgendwo in den Tunneln unter Rafah vermutet werden. Das heißt, bis da wirklich die Informationen übergeben werden, keiner weiß, ob man die anrufen kann. Also wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich werden da wirklich Zettel dann zu Sinwar in irgendeinem ganz tiefen Tunnel reingetragen. Und ob die das dann auch tatsächlich so umsetzen können, das ist nochmal eine andere Frage. Also ich hoffe sehr und ich hoffe es für jeder einzelne der israelischen Geiseln, die ja jetzt seit vielen Monaten schon gefangen gehalten werden. Und ich hoffe es auch sehr für die Zivilisten im Gazastreifen, dass sie dadurch eben jetzt mal ein paar Wochen Feuerpause bekommen könnten und vielleicht mit der Hoffnung, dass man im Zuge dieser Feuerpause eine andere Lösung findet und der Krieg nicht weitergehen muss.
Hoffe ich auch. Dankeschön, Alexander Haneke. Kurzes und schmerzloses Ende. Dankeschön, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Schreiben Sie uns gerne weiter Ihre Reaktionen an podcast@faz.de. Sie haben uns auch schon wieder geschrieben, kommen wir auch nochmal in den nächsten Tagen drauf. Das war's für heute. Links hängen in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen einfach einen schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Kathi Schneider wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Ciao.